Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war heute so spannend. So gegen 3 Uhr am Tag.
It's 11 meters away. 10 meters away. 8 meters away from the station, from the docking port.
A little bit of correction. If you correct too much now, you probably overdo it. So there's a time when you do hands off.
Da muss man die Hände auch einfach mal wegnehmen. Astro Alex, Astro Serena und Sergei Prokofjew haben angedockt in 408 Kilometern Höhe mit ihrer Sojus-Kapsel. Ganz präzise und genau an der internationalen Raumstation ISS. Ab jetzt kann also die Arbeit dort beginnen. Der Missionsleiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Volker Schmidt, erfreut sich.
Sie können da oben in dem Labor Dinge tun, die Sie auf der Erde niemals tun können. In keinem Labor auf der Welt. Und das ist das Potenzial der Raumfahrt und der vor allen Dingen auch der Experimente auf der Raumstation.
Das ist die eine Seite. Die andere sagt, verdammt, das ist so viel Geld, das da für eine Mission verschwendet wird. Das bringt überhaupt nichts. Und was sagt Astrophysiker Michael Büker?
Ja, die Europäische Raumfahrtagentur ESA rechnet glaubhaft vor, dass es ungefähr der Preis einer Tasse Kaffee im Jahr für jeden Menschen in Europa ist. Und ich glaube, den wissenschaftlichen und kulturellen Nutzen, den wir davon haben, den ist das allemal wert.
Michael, ist dir das auch ein bisschen zu viel Hype um Astro Alex und zu wenig Wissenschaft?
Nein, also ab und zu geht es mir mal auf die Nerven, wenn meistens über eine Person geredet wird, aber bei Alexander Gerst ist das nicht der Fall. Ich finde, er ist durch und durch sympathisch und er hat zum Beispiel anders als andere Astronauten keinen militärischen Hintergrund, sondern ist Naturwissenschaftler, genau wie ich. Wichtiger finde ich aber, dass die Aufmerksamkeit, die die Raumfahrt jetzt empfährt, durch seinen sympathischen Charakter und auch die Forschung erfährt, dass das einfach was ist, was sich toll anfühlt. Ich habe, als ich den Raketenstart verfolgt habe, vor wenigen Tagen saß ich in einem Café und habe mich danach noch mit den beiden unterhalten, die da den Kaffee machen und das Frühstück bereiten und habe ihnen mit einer Zuckerdose und einem Salzstreuer erklärt, wie sich die Soyuz-Kapsel an die internationale Raumstation annähert. Das sind schöne Szenen und ich glaube, dass die Forschung, auch die Forschung im All, diese Aufmerksamkeit auch verdient hat und Alexander Gerst schafft es ganz toll, das Gefühl zu vermitteln, jeder Junge, jedes Mädchen kann mit den richtigen Voraussetzungen und ein bisschen Glück tatsächlich auch zur Raumfahrt beitragen oder sogar dazugehören. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache.
Zweifellos. Er ist das beste Testimonial, das die Raumfahrt jemals hatte. Dann lass uns mal konkret werden. Wir haben ja gerade schon gehört, dass in Laboren im All viel mehr möglich ist, was Experimente angeht, als hier. Was denn?
Ja, da müssen wir uns vielleicht kurz mal vergegenwärtigen, was eine Forschungsinfrastruktur, was ein besonderes Labor überhaupt ist. Da gibt es zwei schöne Beispiele in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel den Fallturm in Bremen, der ist fast 150 Meter hoch und da kann man Experimente runterfallen lassen, dann sind sie kurz in Schwerelosigkeit. Da werden zum Beispiel gerne Sachen getestet, die später im All fliegen, Teile von Satelliten oder so. Ein anderes Beispiel ist das Hochfeld-Magnetlabor in Dresden. Da kann man irrsinnig starke Magnetfelder erzeugen und damit ganz tolle Sachen in der Materialforschung machen. Diese Labor stehen nicht nur Leuten aus Bremen oder Dresden zur Verfügung, sondern aus ganz Europa und der ganzen Welt. Die können dort ihre Experimente hinbringen und sie dort durchführen mit diesen Mitteln, die sie woanders nicht hätten. Und das ist im All auf der internationalen Raumstation genauso. Alexander Gerst hat zum Beispiel neulich bei einer Pressekonferenz zwei Beispiele genannt. Zum einen kann man dort in einer magnetischen Falle flüssiges Metall bei Temperaturen von tausenden Grad Celsius festhalten, ohne dass es runterfällt oder diese Blase von flüssigem Metall zerfließt. Das erlaubt tolle Sachen in der Materialforschung, wo wir auf neue Verarbeitungswege zum Beispiel kommen könnten. Ein anderes Beispiel ist, dass in der Schwerelosigkeit auf der ISS Krebszellen, die man zum Test züchtet, sich in drei Dimensionen ausbreiten können, anders als in einer Petrischale auf der Erde. Das heißt, da ist Grundlagenforschung in Materialwissenschaften, Medizin und noch ganz anderen Bereichen möglich, die woanders einfach nicht geht. Ja. Und was auch noch schön ist, das wird nicht versteckt, sondern auf den Webseiten zum Beispiel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder der ESA kann man das auch alles nachlesen, was da passiert.
Okay, also wir merken durchaus dann wahrscheinlich irgendwas davon im Alltag, von dem, was da getestet wird.
Ja, unser Alltag wird in Zukunft durchzogen sein von dem, was dort gelernt ist. Die Frage, was wir davon haben werden, dass jetzt im All geforscht wird, ist ein bisschen, als würde man im 18. oder 19. Jahrhundert in einem Labor stehen und sagen, was bringt das, dass ihr hier mit diesen Bakterien rumforscht? Was ist diese Mikrobiologie? Oder man würde James Clerk Maxwell Ende des 19. Jahrhunderts fragen, was machst du da mit diesem Elektromagnetismus? Was soll das bringen? Und die Antwort, die wir jetzt aber erst 100, 200 Jahre später geben können, ist erstens, die Mikrobiologie hat die Medizin und das Gesamtbild gesamte Verständnis des Lebens auf eine völlig neue Basis gestellt. Und zum Zweiten, der Elektromagnetismus ist die Grundlage von den ersten Radios bis hin zu Bluetooth und WLAN heute. Das heißt, die Grundlagenforschung, die dort auf der ISS passiert, die wird mit Sicherheit auch der ganzen Menschheit zugutekommen, denn es ist die Grundlagenforschung mit genau den Zielen, wie sie überall an Universitäten und Forschungszentren auf der Welt stattfindet.
Jetzt schwebt diese internationale Raumstation ISS 408 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist, muss man festhalten, nicht weit weg. Sind solche Flüge denn auch ein bisschen Ablenkung, dass man in der Raumfahrt weitere Ziele nicht erreichen kann?
Ja, ich würde das vielleicht ein bisschen eher so verstehen, dass das verschiedene, sagen wir mal, Sportarten sind. Die Menschheit ist zum Mond geflogen, das stimmt. Es hat mit Ach und Krach auch ganz gut funktioniert. Aber es ist vielleicht ein bisschen so, als würde ich morgen einen Triathlon hinter mich bringen und habe vorher kein Training gehabt. Vielleicht schaffe ich das mit Ach und Krach, aber es ist was völlig anderes, wenn ich mir vornehme, zum Beispiel 5 oder 10 Kilometer am Tag zu laufen. Und letzteres ist es eher, was jetzt auf der Internationalen Raumstation passiert. Die Menschheit hat sich vorgenommen, wir packen ein Labor ins All und dort werden 10, 20 Jahre am Stück Menschen, natürlich verschiedene Menschen, diese Station besetzen. Wir werden internationale Kooperationen üben. Es sind russische Raumfahrzeuge, amerikanische hingeflogen, europäische Frachter, japanische Frachter. Wir haben erforscht, wie sich der menschliche Körper im All verändert. Diese ganze Langzeitforschung, das ist das, was die internationale Raumstation erstmals bietet. Aber ich stimme auch zu, es wird Zeit, dass die Menschheit sich wieder weiter raus ins All bewegt. Ich finde, das ist auch eine Kulturleistung. Ich finde, die Menschheit sollte auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, wir gehen raus ins All, denn wir wollen die Welt verstehen, die uns umgibt. Und deswegen würde ich sagen, internationale Raumstation, super Schritt und weiter, bitte los geht's.
Kurz nach 3 Uhr unserer Zeit sind Alexander Gerst und seine beiden Begleiter heute mit der Sojus-Kapsel an der ISS angekommen. Was die Arbeit, die jetzt da losgeht, da oben eigentlich bringt, darüber habe ich mit dem Astrophysiker Michael Büker gesprochen. Lieben Dank.
Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.